nicht benutzt, weil du nie draußen warst üben. Spielen, weil du immer nur im Keller gesessen hast und hast geübt.
Also meine persönliche Story zu Double Bass ist, also ich benutze das ja auch durchaus, aber dass ich tatsächlich früher mal das wahnsinnig viel geübt habe, so in den Anfang der 90er, und ich dann festgestellt habe, dass ich es...
Läuft?
Ja, aber...
Und wie?
dass ich das live fast gar nicht einsetzen kann. Mhm. Und dann habe ich eine ganz nüchterne Rechnung aufgemacht, wie viel Zeit stecke ich in die Sache rein und was kann ich damit machen? Ja. Und dann habe ich für mich gesagt, warum? Also, weil viele Musiker es auch nicht mögen. Also, die, ich würde mal sagen, 80% der Musiker, mit denen ich spiele, hassen Double Bass. Hassen das. Und zwar, das sind keine Jatzer, die das hassen. Ganz im Gegenteil, im Fusion-Kontext feiern die das ja auch noch. Nee, Pop, Rock, also die mögen das alle nicht. Weil das dem Bassisten macht es alles kaputt, der hat keinen Platz mehr.
Ja, niemand hat mehr
Platz. Dem Band-Sound macht es kaputt. Ja. Klar, wenn man jetzt so einen Klacker-Klack-Bass-Drum-Sound hat. Aber den will man ja auch nicht in der Musik. Und das letztendlich war für mich die Entwicklung zu sagen, da lege ich kein Gewicht drauf, weil es gibt keine Anwendung. Wenn ich jetzt in einer Blastband spielen würde und das wäre meine Musik, dann müsste ich das ja können.
Natürlich, klar.
Umgekehrt, ich muss halt auch ein bisschen Besen spielen können, weil das setze ich ein. Ja. Das muss natürlich jemand, der in einer Metalband spielt, nicht können, weil er wird niemals Besen spielen, sein Leben lang nicht. Was ein Verlust ist, meiner Meinung nach. Aber wenn er es ja nicht macht, braucht er es nicht. Und so ist das eine ganz nüchterne Bilanzierung.
Ja, man kann nicht alles gut können.
Nee, sowieso nicht. Ich vertrete ja die Meinung, dass man sowieso nur die Musik wirklich gut spielen kann.
Die man mag.
Die man wirklich mag. Mhm. Und ich hätte zum Beispiel niemals Hip-Hop trommeln können, wenn ich nicht auch auf diese Musik stehen würde. Ich kenne das ja von Kollegen, ne? Die sagen ja, Hip-Hop-Beat kann ich auch spielen. Mhm. Dann sage ich immer, du unterschätzt das Ganze maßlos. Weil du wirst zwar einen Beat spielen, der auf den ersten Blick wie Hip-Hop wirkt, aber ich sag dir, ein Rapper wird es vielleicht nicht feiern. Mhm. Weil ich weiß es aus eigener Erfahrung, dass die das merken, ob du diese Musik kennst. Ja. Also ich habe den Fall jetzt gerade kürzlich wieder gehabt, wo ich eigentlich irgendwo gesubbt habe und in so einem Hip-Hop-Kontext, und der Trommler, der da vorher gespielt hat, der hat überhaupt keinen Hip-Hop-Kontext, Background. Mhm. Und ich habe nur eine Probe gespielt und der Rapper hat sofort gesagt, boah, wie spielst denn du das? Wir hatten uns gar nicht unterhalten. Und dann habe ich gesagt, ja, ich mache das schon total lange. Dann haben wir angefangen, uns über Hip-Hop zu unterhalten. Ich habe in seinen Augen gesehen, wie sehr der das schätzt, dass ich die ganze Musik kenne. Und dass er sagt, ja, kennst du das? Ja, klar kenne ich das. Ja, den Beat, ja, kenne ich. Funky Drummer, ja, klar kenne ich. Und ja, klar, aber das ist ja noch das Platteste. Aber du fängst an, über Hip-Hop-Artists zu reden. Und ich sage, ja, die Platte kenne ich. Und die kenne ich. Und das hier finde ich gut. Und das, das merken die auch umgekehrt. Klassische Beispiel, das wissen wir alle, Swing spielen. Also ich würde ja gerne meinen Schülern viel häufiger Swing spielen beibringen, als die das wollen. Der Punkt ist aber, wenn sie diese Musik nicht hören, wissen wir, wie das klingt, wenn die versuchen, Swing zu spielen. Deswegen finden die es ja auch oft so scheiße, weil sie den Zugang gar nicht finden. Zugang.
Die sehen das dann als Jazz ist kompliziert, da muss man eine Unabhängigkeit haben und so.
Ja. Aber jetzt, wenn ich auch mal in diesem Radioshow mal so Beitrag
geh mal näher
etwas dazu steuern kann. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass ich eigentlich den größten Sprung, ich bin ja so ein notorischer Nichtüber, den größten Sprung irgendwie in meiner Entwicklung als Schlagzeuger habe ich gemacht, als ich drei Bands am Start hatte. Eine hat irgendwie Punk, Reggae, irgendwas gemacht. Dann hatte ich eine Rockkapelle auf einmal, hatte ich vorher nie. Und auf einmal durch eine andere Musikrichtung kriegst du überhaupt in deiner ursprünglichen Musikidee neue Impulse und kannst ganz andere Sachen spielen. Also so ein Swing kann einem auch weiterhelfen in was ganz anderem. Oder
ja, klar, das stimmt.
Spielen die Leute ja zumindest Latin irgendwie mal in die Richtung was, aber genauso ein Afrobeat-Sachen, das sind halt afrikanisches Trommeln, das ist ganz anders vom Feel her. Kann dir aber in deinem Originalding dann wieder neue Perspektiven geben.
Es geht um Horizonte erweitern letztendlich. Ne? Und es geht natürlich auch nicht immer darum, dass man Sachen dann... also ich würde zum Beispiel über mich sagen, ich bin jetzt nicht der begnadete Bebop-Drummer. Ne? Weil Bebop zum Beispiel fand ich im Jazz nicht so spannend als zum Spielen. Ich höre mir so Musik durchaus mal an. Aber als Trommler waren die Bebop-Drummer nie meine Vorbilder, sondern meine Jazz-Drummer-Vorbilder begannen in den 60er Jahren. Also das waren halt die Typen wie Tony Williams und Elvin Jones, also keine Bob-Drummer. das war schon dieser neuere Style zu spielen. Und das liegt mir dann auch näher. Also deswegen, wenn jemand eine Bebop-Kapelle machen würde, würde ich das nicht machen. Aber Swing spielen, sich damit zu beschäftigen, hat mir auch im Rock-Shuffle viel gebracht.
Natürlich.
Und das, was du sagst, ich glaube, ich empfinde es auch als Bereicherung, wenn man in verschiedenen Bands spielt mit verschiedener Stilistik, weil das so toll ist, dass man was anderes machen kann. Und gleichzeitig, ein gutes Beispiel ist auch, es geht nicht immer, Jazz hat ja dieses Image, das ist schwer zu spielen und bla bla bla, was ich ja so gar nicht stehen lassen würde. Das finde ich, das ist auch oft übertrieben. Das ist wie diese Mär, dass Notenlesen schwer sei. Ich finde, Notenlesen ist total einfach, wenn man das mal richtig lernt.
Na klar.
Und dass die Leute so Angst vor Noten haben, kann ich gar nicht verstehen.
Es gibt ja was Neues, es gibt ja Tabs.
Gut. Und umgekehrt zum Beispiel, aber es gibt auch so Musik, die vermeintlich total simpel ist, wie Reggae zum Beispiel, Reggae-Drumming, wenn man sich da mal anfängt mit zu beschäftigen, wie schwer es ist, so ein Roots-Reggae-Beat zu spielen. Also Technik ist da auch nicht das Thema, aber das Feeling ist das Thema.
Ska ist viel schwieriger.
Und wenn du dann aber plötzlich merkst, oh, da steckt ja was drin, das ist das Spannende, sich damit mal zu beschäftigen. Trotzdem, also ich finde sowas immer interessant. Also auch Metal, natürlich habe ich mir immer auch mal angeguckt, wie so Sachen da sind. Ich werde trotzdem kein Metal-Drama.
Nee, ich niemals. Also ich höre gerne mit Sugar, also nicht Tag und Nacht und dann vielleicht mal eine Platte, weil sonst kriege ich irgendwie komische Laune. Und ich finde das völlig beeindruckend und total prima. Also ich komme nicht auf die Idee, mich da hinzusetzen und das will ich jetzt auch spielen oder so.
Genau, und also für mich kommt da auch ganz einfach zum Tragen, weil ich fühle das nicht. So platt könnte man das sagen. Ich fühle diese Musik nicht und dass man immer wieder feststellt, man trägt ja so gewisse Affinitäten in sich. Ne? Ich mag diese Musik oder ich liebe diese Art von Musik. Ja. Und du stellst fest, ich erreiche da ganz schnell auch ein anderes energetisches Level, wenn ich das spiele. Ja. Als wenn ich, ich kann Handwerker sein. Es gibt Dinge, also Reggae ist ein gutes Beispiel. Reggae, handwerklich kann ich Reggae spielen. Aber ich kenne Typen, die eine schlechtere Technik haben als ich, die Beats aber schöner spielen als ich, finde ich, vom Feeling. Ja. Weil sie dieses Feeling anders treffen. Und das meine ich auch mit den Hip-Hop-Beats, das darf man nicht unterschätzen. Wenn man jetzt denkt, es reicht einfach zu spielen, dann kann ich nur lachen. Also das ist zu kurz gedacht. Ja. Und Swing ist auch nicht Ding, Ding, Geding, Ding, Geding.
Nee.
Und Das ist auch eine faszinierende Sache. Und aber letztendlich glaube ich, dass jeder daran wächst, wenn er nicht nur so ein Spatending so eine Sache macht. Es sei denn, er sagt halt nur, es gibt nur dieses Ding für mich, dann bleibst du aber auch in so einer Nische. Das ist halt dann so. Ja. Ne? Also ich habe ja auch die Tage mit einem anderen Kollegen drüber geredet, über diese Situation, wie wäre das eigentlich, wenn du in deiner Musikerbiografie, ich bin ja schon ein bisschen älter, mit 20 Jahren in einer Band gelandet wärst, die so einen Erfolg hat als Band. Sowas wie Silbermond, sage ich mal, in Deutschland. Ne? Die als Band unglaublich abräumen und dann jahrelang nur mit dieser Band touren. Die Musiker spielen auch in keiner anderen Band, die machen nur dieses eine Projekt. Und wir haben da so sinniert, wir haben so, weil wir ähnliches Baujahr sind, wie wäre das dann? Und ich musste tatsächlich sagen, ich weiß gar nicht, ob ich das besser gefunden hätte, weil ich hätte ja jahrelang nur diese Musik gespielt.
Immer die Hits?
Immer die Hits. Ja. Weil ich habe das zum Beispiel bei Curse erlebt. Ich habe ja sehr lange mit ihm gespielt. Und es ist ja so, wenn du so viele Jahre spielst, du musst in jedem Konzert auch die Singles spielen und die Hits, weil die Leute wollen die hören. Dann stellst du fest, du hast diesen einen Song hunderte Mal schon gespielt. Und dann auch noch in einer Art von Musik, in der du das nicht jedes Mal anders machst. Und das ist eine ganz interessante Frage, die ich mir dann auch stelle und stelle fest, ich finde es eigentlich total toll, dass ich in unterschiedlichen Bands spielen kann und nicht nur eine Band habe. Wobei man natürlich immer gerne auch mal das hätte, was man nicht hat.
Ja,
das ist ja auch eine ganz andere Perspektive plötzlich. So.
Interessanter Aspekt ist natürlich bei der ganzen Geschichte auch, ist, wenn man sich zu sehr auf seine Genre-Nische da festlegt, Musik ist immer eine Entwicklung gewesen. Neue Musikrichtungen sind aus alten entstanden. Es wurden zwei zusammengefasst. Es kam mal irgendein Gerät dazu, was vielleicht was komplett drastisch geändert hat. Aber in der Regel hat es immer einen Ursprung. Und der ist meistens nicht Also es ist mehr wie eine Wurzel als wie eine Einbahnstraße oder wie linear. Da kommen in der Regel Sachen zusammen. Und daraus entsteht eine neue Musikrichtung. Also es trifft sich Punk mit irgendwas anderem und entwickelt jetzt die neue Emo-Core-Richtung oder was. Oder da bin ich jetzt nicht zu bewandt. Im Reggae ist es ja eine Geschichte so, da kommt man Rumba-Kisten waren damals Drum und Bass in einem. Da ist eine Cajon mit einer Kalimba dran, die den Bass gespielt hat. Und aus der Volkslied-Ecke hat sich was Neues entwickelt. Dann kam der Einfluss aus den USA rüber mit Drumset und Bass. Und so baut eins auf dem anderen auf. Und wenn man aber zu sehr in einer Ecke ist, dann spielt man das, was halt alle anderen auch machen. So ein bisschen. Man kann das Rad dann nicht unbedingt neu erfinden. Ich denke, so ein Impuls von außen, aus einer vielleicht auch ganz anderen Ecke.
Die Frage ist aber, ob ich mit dem Impuls dann umgehe. Das ist auch sicherlich eine Altersfrage. Also ein 16-jähriger Metalhead, dem brauche ich von Philly Joe Jones vielleicht nichts erzählen. Also mache ich, aber ne, das ist dann vielleicht für später. Nimm mal die Platte mit nach Hause und hör dir die mal an. So, zwischen deinem ganzen Slayer-Zeugs. So. Und bei manchen Leuten funktioniert das, bei anderen funktioniert das dann halt nicht. Irgendwie, und die entdecken das dann vielleicht später oder nie, was aber auch vollkommen okay ist. Solange man sich mit dem wohlfühlt, was man macht, ist alles gut.
Ja, das denke ich auch. Also deswegen, das ist so eine, ich glaube auch wieder eher so eine persönliche Geschichte, ne? Wie man selbst auch gestrickt ist, ob man das ist ja im Leben so auch, ne? Ob du auf eine Sache eingefahren bist, ob du zum Beispiel sagst, ich mag nur Pizza Salami, alle anderen Pizzen auf der Welt gehen mir am Arsch vorbei. Oder ob du zu den Leuten gehörst, die in italienisches Restaurant gehen und total drauf stehen, jedes Mal was anderes zu essen. Weil sie sagen, wenn ich das zweite Mal esse, fängt es an, mich zu langweilen. Ne? Zum Beispiel. In der Musik ist das genauso. Ob du ein Typ bist, der sagt, also die kennen wir ja auch so. Es gibt ja auch die Jazz-Typen, die sagen, alle andere Musik ist total scheiße. Mhm. Ne? Alles, das geht, also Bebop ist das einzig Wahre oder Free Jazz ist das einzig Wahre.
Beatles geht auch noch.
Aber das gibt es ja und es gibt auch Leute, das kann ja für die völlig stimmig sein, weil die sagen, ich kann da nichts anderes gelten lassen, weil ich will nur das eine. Ich sage immer, ich will nicht nur das eine.
Man baut sich ja selbst einen Käfig dadurch.
Ich glaube aber, dass die das gar nicht so empfinden. Also ich glaube, das ist so ähnlich wie im Zoo, ne? ein Löwe, der immer nur im Käfig war. Der weiß gar nicht, dass es da draußen was gibt. Also für mich ist das nämlich so, ich rieche in andere Musik rein und sage, oh, da gibt es ja noch andere Musik. Das macht mich neugierig. Wenn ich natürlich die Nase nicht rausstrecke, dann finde ich die Musik, die ich jetzt mache, vielleicht auch völlig okay. Ja. Und oder wenn mich keiner aus dem Käfig rausschmeißt. Ich glaube, das ist eher so, weil wir machen uns alle immer unseren Käfig, weil es ist total schön, in dem Rahmen zu bleiben, den man schon kennt. Ja. Und zum Beispiel, das ist auch meine Rolle als Schlagzeuglehrer, sehe ich das teilweise auch so, weil es mir selbst so ergangen ist. Als ich angefangen habe mit Schlagzeugspielen, kam ich von Rockmusik, weil ich habe als Teenager nur Rock gehört und auch viel Chart und so. Und mein Schlagzeuglehrer hat mir eine Jazzplatte unter die Nase gehalten, nämlich Keith Jarrett mit Jack DeJohnette. Mhm. Und ich habe dieses Zeug gehört und für mich klang das wie drei Schlagzeuger. Und ich habe erstmal verwundert auf die Platte geguckt und habe immer so drumherum geguckt. Da steht aber nur der Name von einem Schlagzeuger. Ich konnte überhaupt nicht fassen, dass ein Mensch an einem Schlagzeug so spielen kann. Es ist nur einer. Abgesehen davon, dass ich nicht begriffen habe, was die da machen. Ja. Und ich habe diese Musik gehört. Das war ja auch gleich dann mal relativ starker Tobak gemessen daran. Und ich bin nicht sofort drauf angesprungen. Ich war nicht sofort Jazz-Trommler. Aber ich weiß, dass mich das verunsichert hat. Ich habe das gehört und ich kam da und habe so meine Drum-Heroes gehabt aus der Rockecke und plötzlich kommt er mit einem Schlagzeuger, der was macht, was von einem anderen Planeten ist, weil ich habe das noch nie gehört. Meine Eltern haben keinen Jazz gehört, keiner meiner Schulkameraden hat Jazz gehört, nur mein Schlagzeuglehrer. Und das war ein das hat natürlich ganz viel bewirkt bei mir im Nachhinein. 2-3 Jahre später habe ich nur noch Jazz gespielt. Dafür bin ich ihm unglaublich dankbar, dass er das mal hingehalten hat. Weil ich wäre vielleicht selbst nie drüber gestolpert. Und das mache ich in meinem Unterricht auch. Ich schockiere die manchmal, sage ich immer. Da kommt mal eine Unterrichtsstunde und da lasse ich denen was vorlaufen. Und die dann so, was ist das denn? Hä? Was ist das? Weil ich darauf baue, dass bei dem, wo es auf fruchtbaren Boden fällt, das vielleicht was auslöst. Dass er vielleicht sagt, es ist vielleicht nicht so cool, den ganzen Tag nur Rihanna zu hören oder so.
Da hast du auf jeden Fall sehr, sehr recht mit.
Das ist oder, also, weil das ist ja manchmal so, dass die das gar nicht kennen. Und was ich nicht kenne, wenn du das nie mal unter die Nase gerieben kriegst, weißt du gar nicht, was dir fehlt. Ja. Weil du bist in dem Käfig drin, wo der Löwe im Zoo auch drin sitzt und niemand hat das mal reingeworfen. Und es muss ihm ja nicht gefallen, wenn er dann sagt, oh, das finde ich aber doof, was du mir zeigst. Ja, okay, aber ich zeige es ihm wenigstens.
Ja, so. Genau, es ist eine Möglichkeit. Und ja. Die ist eine Tür, aber durchgehen musst du selber.
Genau, genau.
Aber ich zeige dir, wo die ist.
Genau, ich zeige dir mal, wie Besenspielen geht. Wenn du keinen Bock drauf hast, ist das deine Entscheidung. Ja. Aber das gibt es, es gibt das. Ja. Und das kann man machen. Muss man nicht.
Ja. Ich würde jetzt an der Stelle gerne mal hier so die eine oder andere Frage in den Raum werfen. Ich will die jetzt hier nicht komplett vorlesen, weil das kann man ja selber nachholen dann im Internet. Die erste Frage geht in die Richtung, wie sieht das so der professionelle Musiker oder jemand, der professionell mit Musik zu tun hat, die wirtschaftliche Entwicklung, was macht die Finanzkrise, die Wirtschaftskrise so? Muss man irgendwas verkaufen, um dann weiter existieren zu können, um den nächsten Gig spielen zu können, damit man Sprit im Auto hat? Oder?
Also ja, stimmt, an die Frage kann ich mich erinnern. Die Wirtschafts- und Finanzkrise oder überhaupt die wirtschaftliche Lage in der Bundesrepublik Deutschland oder im Rahmen der Globalisierung hat sich auf meine Musikerkarriere noch nie ausgewirkt.
Witzig, aber bei mir genauso.
Ich hab
noch keinen Aufschwung und keinen Abschwung.
Manchmal muss ich sogar lachen, weil ich antizyklisch bin. Ne? Dann gucke ich Tagesschau und dann heißt es, jetzt kommt der Aufschwung. Mhm. Und das ist in der Zeit, wo es bei mir gigmäßig total scheiße läuft. Und dann kommt die totale Depression und ich sag mal ein bisschen übertrieben, ich ersticke in Geld.
Oder in Arbeit zumindest.
Ja, na gut, ich achte schon ein bisschen darauf, dass ich auch Geld verdiene mit dem, was ich tue. Aber das kann ich überhaupt nicht feststellen. Das hat natürlich auch teilweise damit zu tun, dass ich nicht so sehr in Bereichen tätig bin, die vielleicht eher davon betroffen sind. Also ich habe Kollegen, die so in der Gala-Schiene diese Coverbands, die auf Firmenfesten spielen. Richtig. Die Leute sind natürlich krass betroffen in den letzten zwei Jahren, wo die ganzen Firmenfeiern gestrichen haben. Jetzt spiele ich aber solche Gigs vielleicht einen im Jahr, wo ich mal irgendwo als Sub spiele in so einer Kapelle. Ja. Wobei Gala habe ich noch nie gemacht, sondern Coverbands, wo ich mal subbe. Da bin ich überhaupt nicht betroffen von, weil ich glaube, die Club- und Konzertschiene tickt ganz anders. Die hat ganz andere Gesetzmäßigkeiten und die ist von ganz anderen Entwicklungen betroffen. Da kann man global was über die Musikszene sagen, wie die sich in den 26 Jahren habe ich ja festgestellt, wo ich das mache, die hat sich natürlich verändert und definitiv nicht zum Besseren. Dass das wirtschaftlich härter geworden ist, würde ich auf jeden Fall behaupten. Auf der anderen Seite, manchmal finde ich es gar nicht schlecht, weil vielleicht das auch gewisse Synergieeffekte hat in gewisse Richtungen. Gewisse Prozesse, also die Entmachtung der Plattenfirmen, finde ich bis zum gewissen Grad sogar ganz gut, was da passiert. Auf der anderen Seite passieren nicht diese tollen Sachen, die immer versprochen werden, die daraus resultieren würden. Aber man hat heute doch teilweise mehr Freiheiten, was das angeht, weil man heute viel leichter eine Platte produzieren kann. Klingt zwar komisch, ist aber so. Also vor 20 Jahren eine CD zu machen, ja, da hat man schon CDs gemacht vor 20 Jahren, ja, genau. Die Vinyl war schon vorbei. Das war aufwendiger, teurer eigentlich als heute, was eine Eigenproduktion angeht, weil das Equipment auch sauteuer war, was wir da gar nicht selbst kaufen konnten. Heute kann jeder einen Laptop kaufen und ein Audio-Interface und kann eine vernünftig klingende Produktion machen. Vor 20 Jahren brauchte man eine Tascam-Bandmaschine, 24 Spur, die ein Vermögen kostete und die Bänder kosteten auch ein Vermögen. Und ich weiß noch, dass wir die Platte nur so lang gemacht haben, wie wir die Bänder bezahlen konnten.
Yeah.
Das war ein Thema und man konnte keine Takes stehen lassen, weil das viel zu teuer war. Hat man überspielt, weil das Band war, glaube ich, 20 Minuten oder so, ne? Tascam-Band. Und es gingen drei Stücke drauf. Ja, ich weiß es nicht mehr. Also ich glaube, man konnte maximal drei Stücke auf so ein Band aufnehmen und so ein Band war teuer. Das ist leichter geworden. Aber insgesamt sieht man natürlich schon, was Spielmöglichkeiten angeht. Da hat sich was verändert. Das ist schwieriger geworden. Ich glaube, es ist vor allem schwieriger geworden für Leute, die neu anfangen. Ich selbst sehe mich teilweise nicht so sehr betroffen davon, weil ich ja in diesem Network schon drin bin. Das ist ja der große Vorteil, dass ich aus einer Zeit noch komme, wo ich unfassbar viel gespielt habe. Was ich von meinen Schülern nicht kenne, die das versuchen. Also als ich 18 war, habe ich schon 60 Gigs im Jahr gespielt. Und zwar übrigens auch Gigs, wo es tatsächlich auch ein bisschen Geld für gab. Ja. Und auch rumgetourt. Und wir haben experimentiert und gemacht. Und wenn ich heute mit einem Schüler von mir rede, der ambitioniert ist und 19 ist, die haben ein Problem, überhaupt aufzutreten mit der Band. Das also nicht und es geht noch nicht mal darum, ob die Geld für kriegen. Die haben überhaupt ein Problem, aufzutreten. Das kannte ich nicht als junger Trommler. Das war leicht. Und auch überhaupt den Gig zu kriegen, war im Vergleich, fand ich, leichter als heute. Dass es in so einer Musikerlaufbahn Aufs und Abs gibt, also was das Thema Equipment verkaufen angeht, das hat es auch schon gegeben, aber nicht, um den Tank zu befüllen. Aber das ist auch zum Glück in meinem Leben jetzt schon länger her. Aber es gab auch Zeiten, in denen es wirtschaftlich sehr hart war. Die kenne ich. Und ich sage ja auch Schülern von mir immer, der Wunsch nach dieser Professionalisierung ist ja teilweise schon ausgeprägt, heute auch stärker als früher.
Ja.
Das wollen unglaublich viele Leute gerne als Beruf machen. Ja, und natürlich war nicht davor in der Form, dass man wirklich der Typ dazu sein muss. Das wird, glaube ich, unterschätzt.
Man muss realisieren, wie viel harte Arbeit man investieren muss, bevor irgendwas passiert.
Richtig.
Das wird gerne unterschätzt. Musik ist irgendwie das Hobby und das ist geil, aber wenn es zur Arbeit wird, dann muss man es machen. Und kann nicht mehr, wenn man Bock drauf hat, es tun, sondern dann steht der Job an.
Genau, die Regeln sind ganz andere, was da passiert.
Also ich habe einen Schüler gehabt, irgendwie, der dann mit seiner Band, seiner Metalband, auf dem Schulfest gespielt hat. Und der hat nie geübt irgendwie. Und dann haben die auf dem Schulfest gespielt und das fanden sie super und dann hat er angefangen zu üben, was ich natürlich absolut begrüße. Aber er kam dann so ein paar Wochen später an und sagte, ja, wir machen es jetzt mal auf den Weg und wir wollen jetzt mal so einen Plattenvertrag haben. Und Berufswunsch ist jetzt Rockstar. So. Und das ist natürlich ein schöner Traum, aber man muss dann natürlich auch sagen, das funktioniert so nicht. Nee. Das funktioniert nicht so, wie du es im Fernsehen siehst.
Nee, es ist auch.
Der Weg ist ein ganz, ganz anderer.
Genau, also wenn man das professionalisieren will, also ich finde zwei Dinge eigentlich, wie man da rangehen muss, viel wichtiger. Das eine ist einfach die Tatsache, man muss einfach machen. Das klingt zwar doof, aber bevor ich sage, ich will das als Beruf machen, muss ich überhaupt mal Gigs spielen. Also man muss überhaupt, das muss sich ergeben, das muss sich entwickeln, also musst du reinbuttern. Und das andere ist, du musst, was ich eben meinte, du musst der Typ sein, du musst dir im Klaren darüber sein, was das bedeutet, was das für eine Art zu leben ist. Also ein gutes Beispiel ist die Tatsache, damit leben zu können, dass das Leben nicht einen gleichförmigen Verlauf gibt. Also ich habe mich so ein bisschen amüsiert, das ist ja dieses Klischee über diese Frage, Musiker müssen mal was verkaufen, damit sie den Sprit tanken können. Ja, also ehrlich gesagt, ich habe mich in meinem ganzen Musikerleben selbst in den schlimmsten Zeiten noch nie bedroht gefühlt. Ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum ich das heute immer noch mache und viele meiner Weggefährten aufgehört haben. Ich bin einfach ein Typ, der keine Angst hat, weil ich bin Überzeugungstäter, ich mache das und ich habe immer gewusst, ich schaffe das. Und wenn es mal schlechter läuft, dann arbeite ich halt dran, dass es besser läuft. Und dafür muss man geschaffen sein. Zum Beispiel, dass man das auch tut, ohne dass jemand von außen kommt und sagt, ja, jetzt arbeite mal was, sondern du musst es einfach tun.
Ja.
Was ja auch dazu führt, dass selbst in Zeiten, wo es gut läuft, man schon, also ich denke in der Zeit schon über die Zeit nach, wenn das nicht mehr läuft.
Also bei mir ist es halt so ähnlich, dass ich mir manchmal denke, es ist so ein bisschen Saisonarbeit, sage ich jetzt mal. Also da ist dann ein Jahr Musikschule ist um oder ein Jahr Lehrertätigkeit und wie geht das dann nach den Sommerferien weiter? Habe ich mehr Schüler, habe ich weniger Schüler? Und immer wenn ich denke, jetzt müsste ich selber irgendwie aktiv werden, und müsste mal mir überlegen, wie kann ich meine Schülerzahl erhöhen oder wie kriege ich mehr Gigs oder so. Witzigerweise, in der Woche, wo ich mir überlege, was mache ich, klingelt das Telefon. Aber mit dieser Gewissheit muss man wirklich erstmal klarkommen können, dass man dass einem keiner sagt, was zu tun ist oder was zu lassen ist. Und man muss halt selber empfindlich oder emphatisch oder wie auch immer man das ausdrücken will sein, um zu merken, da dreht sich was, da passiert was. Ich muss aus mir raus aktiv werden. Ich muss vielleicht mir überlegen, dass ich mit Musik machen nicht genug Geld verdiene. Also was tue ich jetzt? Ich kann nicht darauf warten, bis irgendwann auf der Sparkasse der Mann mit der Schere kommt und die Karte durchschneidet. Dann ist es zu spät. Also man muss in die Zukunft versuchen zu planen und sich überlegen, wo bin ich in 5 Jahren oder so, was möchte ich da erreicht haben, ob das funktioniert oder nicht, sieht man dann, aber dieses Warten, dass irgendwas geschieht, funktioniert einfach nicht. Aber ich glaube, dass es keinen Beruf auf der Welt gibt, wo das noch funktioniert heutzutage.
Ja, das glaube ich auch sowieso, da hat sich natürlich viel geändert in der ganzen Berufswelt. Aber ich denke trotzdem, also für den Musiker würde ich auch immer sagen, das, was du gerade gesagt hast, fand ich sehr gut, dass man auch, ich bin projektorientiert. Ich setze mir ständig Ziele auf allen Ebenen, sowohl natürlich als rein Musiker, so künstlerisch, trommlerisch stelle ich mir ständig Ziele selbst, also und wirtschaftlich auch, ökonomisch. Ich habe mir immer eine Idee, das will ich jetzt erreichen. Mhm. Und das war von Anfang an so. Ich habe ja gar nicht, ich sage immer, ich habe gar nicht einen Moment gehabt, wo ich klar gesagt habe, jetzt mache ich als Beruf. Sondern ich habe angefangen, Musik zu machen. Und dann gab es eine Band, wir haben gesagt, wir wollen jetzt spielen. Dann haben wir alles dran gesetzt zu spielen. Ja. Dann wurde das mehr. Dann wurden Leute auf uns aufmerksam. Ich kam plötzlich in eine andere Band noch, weil die gesagt haben, oh, der spielt ja gut. Mhm. Den wollen wir bei uns in der Band haben. Und dann habe ich gesagt, ah, jetzt habe ich noch die Band. Ah, ich fände es aber cool, noch eine Band zu haben. Und ich habe noch mehr gemacht. Und dann, jetzt finde ich das interessant. Also, und dann entwickelt sich das. Und plötzlich war es in meinem Leben tatsächlich so, und ich weiß von vielen Kollegen, dass es sehr ähnlich war, dass man gesagt hat, verdammt, das kann ich als Beruf machen. Mhm. Weil das funktioniert. Und ich habe es auch in all den Jahren erlebt, dass die Leute, die das anders gemacht haben, so nach dem Motto, oh, ich werde Musiker, da sind 9 von 10 gescheitert. Mhm. Weil das glaube ich nicht, dass das funktioniert. Ja. Und deswegen ist man auch nicht abhängig von diesen Wirtschaftskrisen, Finanzkrisen, weil die ja gar nichts direkt mit mir zu tun haben. Meine Projekte, wenn ich jetzt lese, dass die Banken kollabieren. Ich habe mit Banken nicht viel zu tun, weil Banken wollen mit mir auch nicht viel zu tun haben. Ich bin nämlich Freiberufler und wenn ich zur Bank gehe und sage, ich möchte einen Kredit, dann lachen die sich tot.
Ja, das, was du dann an Kredit aufnehmen möchtest, dafür steht da keiner auf.
Genau, das ist einfach kein Thema. Deswegen, wenn die Bank pleite geht, ist es mir völlig wurscht. Die Banken haben mir direkt so erstmal nichts zu tun.
Ja, aber gut, wenn jetzt die Bank pleite geht, dann geht noch eine Bank pleite und irgendwann kommt man auf die Idee, warte mal, das mit dem Geld, das funktioniert ja eigentlich gar nicht so richtig. Und dann hat man das, was man da an Papier in der Hand hat, aber man kann nichts mehr
verkaufen. Ja, natürlich. Aber ich meinte jetzt nur, dass die Bankenkrise hat natürlich viel mehr mit so Unternehmen zu tun, die zum Beispiel dann eben Kredite brauchen zum Investieren. Ja. Unser Kredit, den wir jeden Tag ins Boot werfen, ist unsere Kreativität, unsere Fitness, unsere Aktivität, die wir an den Tag legen und weniger Geld zum Beispiel. Mhm. Wir wissen ja auch, dass ganz viele Dinge in dem Musikbusiness ohne Geld funktionieren. Was für einen Außenstehenden manchmal suspekt ist und erst recht für einen Steuerprüfer auf dem Finanzamt. Was für mich total auf eine gewisse Art und Weise lustig war, als ich eine Steuerprüfung hatte und diese Steuerprüferin auf dem Finanzamt Essen ständig kopfschüttelnd gesagt hat, ich verstehe das überhaupt nicht, wie das alles funktioniert hier. Weil die dieses eine Hand wäscht die andere Prinzip und wir regeln das so Prinzip überhaupt nicht nachvollziehen können, was aber total wichtig in unserem Geschäft ist, dass das nicht immer alles so läuft, wie das in anderen Geschäften läuft. Und dafür muss man auch ein Typ sein, dass man bereit ist, Dinge mal zu leisten auf einer anderen Ebene. Hm. Und wer das nicht mag, wer zum Beispiel auch immer sagt, ja, wenn ich das hier jetzt mache, möchte ich 2,50 Euro für, wird zum Beispiel auch scheitern, glaube ich.
Natürlich, na klar.
So funktioniert das Spiel nicht. Umgekehrt, aber die Diskussion hatten wir im Dramaforum auch schon oft genug, wer ständig immer nur 2,50 Euro für alles will, der wird auch scheitern.
Ja.
Man muss da der Typ für sein, dass man die Balance findet.
Also es ist halt immer dieses Geben und Nehmen. Also das kommt halt, da kommt irgendjemand an und sagt, mir hat einer erzählt, du hast Wavelab. Ich habe hier eine CD, die soll jetzt ins Presswerk und ich kriege das irgendwie nicht so richtig hin und kannst du das machen? Dann überlege ich dreimal, eigentlich kann ich das nicht, weil ich da eigentlich keine Ahnung davon habe. Auf der anderen Seite will ich aber wissen, wie es funktioniert. Also sage ich, klar, komm vorbei und dann gucke ich, was ich für dich tun kann. Und da wird über Geld überhaupt nicht gesprochen. da wüsste ich auch jetzt gar nicht irgendwie, was soll ich dafür nehmen. Und wenn ich dann sage, ja, mein Stundensatz für CD-Tracks in die richtige Reihenfolge zu bringen, ist 43,28 Euro plus Mehrwertsteuer, dann wird der andere am Telefon einfach auflegen. Also das klappt, das geht nicht. Ja, und dann kommt derjenige an, man unterhält sich ein bisschen, kommt miteinander klar und ich setze mich dann hin und bastel ein paar Stunden daran rum irgendwie und dann habe ich das so hingekriegt, dass er seine CD ins Presswerk schicken kann und dann kommt der vielleicht ein paar Wochen später an und sagt, ja, ich habe da noch ein Budget gekriegt irgendwie, wir machen dann noch eine Auflage von und dann kannst du auch mal, schreib doch mal eine Rechnung. Ja, und dann generiert man damit dann auch wieder natürlich einen entsprechenden Umsatz. Aber wenn ich da vorher drüber nachdenke, was bringt mir das, wenn ich das mache, dann funktioniert es wahrscheinlich nicht. Ja. Natürlich muss man darauf achten, dass man sich dann nicht unter Wert verkauft. Und das geht auch schnell, dass Leute einen dann so ein bisschen anfangen, einen so ein bisschen auszunutzen. Irgendwie, weil, du kannst das ja alles, da kannst du mal eben.
Ja, ja, das gibt es natürlich auch. Ja. Das ist immer ein schmaler Grat.
Hast du mal einen Karton? Nee, also du weißt, was ich meine.
Ja, ja, ich weiß.
Dass man dann so ein bisschen so die Waage halten muss, dass man dann auch sagt, das, was ich für euch mache, die Leistung, die ich da bringe, hat einen Wert. Mhm. Und das sollten alle auf dem Schirm behalten, so dass das noch einen Wert darstellt.
Genau. Aber ich denke, die haben wir jetzt erschöpfend beantwortet, die Frage
ja, mit der Wirtschaftskrise. Ja, wir kriegen noch ein bisschen weiter zum Thema Finanzen. Aber ich glaube, wir machen trotzdem mal einen kleinen Cut.
Okay.